Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Mandy, ich bin also wieder mit dabei. Ich arbeite beim EIZ Rostock, dem Europäischen Integrationszentrum in Rostock. Und wir bieten europapolitische Bildungsangebote nicht nur für die Hansestadt an, sondern auch für das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Ich bin Finn, ich arbeite auch für das EEZ hier und heute in unserer heutigen Folge besprechen wir zusammen und erklären wir den Europäischen Gerichtshof.
Bevor wir zum Europäischen Gerichtshof, zum EuGH kommen, möchten wir euch nochmal auf eine aktuelle Entscheidung aufmerksam machen. Und zwar haben wir euch in der zweiten Podcast-Folge Europa erklärt, die Europäische Bürgerinitiative vorgestellt und welche aktuellen Bestrebungen oder Bürgerinitiativen dort laufen. Und unter anderem ging es dort um die Errichtung einer europäischen Umweltbehörde.
Die Initiative hat jetzt am 10. Januar angefangen, Unterschriften zu sammeln. Wir verlinken euch das Ganze in den Shownotes nochmal und ihr könnt da gerne vorbeischauen, das Ganze unterstützen, wenn ihr möchtet und dementsprechend an der europäischen Demokratie teilnehmen.
Kommen wir zurück zum Europäischen Gerichtshof. Ich finde, eines der spannendsten Organe, vielleicht gar nicht immer mal so bekannt unbedingt bei uns, aber trotzdem die Entscheidungen, die der EuGH trifft, haben großen Einfluss auf uns als Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Deswegen unheimlich spannend. Wir haben da auch ganz tolle Beispiele mit rausgesucht, um euch das so ein bisschen zu erklären. Stichwort Andreas Scheuer und die Maut in Deutschland. Bevor wir aber dazu kommen, nochmal einige allgemeine Infos für euch zum EuGH. Der EuGH kann rechtlich bindende Urteile gegenüber den Mitgliedstaaten der EU sprechen. Das macht ihn zu einer wichtigen supranationalen Institution.
Supranational, das hatten wir in unserer ersten Folge auch schon einmal erklärt. Das bedeutet einfach, dass die Institution, wenn die supranational ist, dass sie Befugnis und Souveränität der Mitgliedstaaten hat. Heißt, wenn der EuGH eine Entscheidung trifft, die entgegen den deutschen Interessen ist, dann können wir als Deutschland nicht sagen, wir sind ein unabhängiges Land, wir akzeptieren das nicht, sondern wir müssen das akzeptieren. Das bedeutet supranational.
So ist das dann, wie ich das eingangs schon gesagt habe, dass die Entscheidung des EuGH uns alle betrifft in der Europäischen Union. Ich habe die Abkürzung schon häufiger genannt, EuGH, Europäischer Gerichtshof. Darum geht's heute.
Die Verantwortung vom EuGH ist die Wahrung und die Einheitlichkeit des Unionsrechts. Da geht es darum, dass die Rechtsprechung und dass die Gesetze, dass die auch ungefähr gleich, also dass die gleich umgesetzt werden in den europäischen Ländern, wenn die in nationales Recht übertragen werden. Wir erklären euch jetzt in dieser Folge, wie der Europäische Gerichtshof aufgebaut ist und funktioniert. Wie wir schon angesprochen haben mit der Maut, wir schauen uns auch einige von den wegweisenden Entscheidungen des EuGHs an. Insgesamt besteht der EuGH aus drei Gerichtsorganen. Da haben wir an oberster Stelle den Gerichtshof. Das ist das oberste Gericht. Und dann haben wir darunter, das ist dann die erste Instanz, das Gericht der Europäischen Union. Also die erste Instanz und dann darüber der EuGH, der Gerichtshof. Als dritten Teil des Europäischen Gerichtshofs gibt es dann noch das Gericht für den öffentlichen Dienst. Und das ist einfach zuständig für Klagen von EU-Beamten und EU-Angestellten. Also für die breite Öffentlichkeit nicht von Interesse unbedingt.
Ist jetzt nicht so bekannt.
Ja.
Richtig. Kommen wir ein bisschen zur Zusammensetzung und zur Ernennung für den Europäischen Gerichtshof. Aktuell besteht der Europäische Gerichtshof aus einem Richter pro Mitgliedstaat. Heißt also, wir haben 27 Richter. Diese 27 Richter werden von ihrer jeweiligen nationalen Regierung ernannt, natürlich im gegenseitigen Einvernehmen. Und meistens ist die Ernennung, gilt sie für 6 Jahre. Es ist eine Wiederernennung möglich. Also wenn ein Richter das super macht und auch weitermachen möchte, kann er durchaus wiederernannt werden. Gängig wäre aber auch, und die Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel alle 3 Jahre eine teilweise Neubesetzung ist. Ja? Die Richter Am EuGH werden unterstützt durch sogenannte Generalanwälte, die Entscheidungsvorschläge ausarbeiten. Aktuell haben wir 8 Generalanwälte. Es kann aber bei Bedarf, kann die Zahl auf 11 erhöht werden. Diese Generalanwälte werden durch den Gerichtshof mit benannt. Das Gericht, das Europäische Gericht, wird auf gleiche Art und Weise mit Richtern besetzt wie jetzt der EuGH. Das Gericht hat allerdings keine Generalanwälte. Da müssen die Richter selbst dran und arbeiten. Und dann haben wir, wie gesagt, noch das Gericht für den öffentlichen Dienst, GÖD. Dort arbeiten 7 Richter, die vom Rat ernannt werden. Bei meinen Ausführungen jetzt habt ihr mitgekriegt, dass zum Beispiel das Europäische Parlament keinerlei Rolle spielt bei der Ernennung. Und hier kommt unser Werbeblock, weil das Europäische Parlament, der Begriff ist gefallen. Von daher bietet sich das an, euch nochmal auf den 9. Juli, Juni, 9.6. auf die Europawahl aufmerksam zu machen. Am 9.6. findet die bei uns in Deutschland statt. Wir möchten euch bitten, diesen Termin im Kalender zu merken, hinzugehen, mitzumachen und eure Stimme für eine demokratische Europäische Union und ein demokratisches europäisches Parlament abzugeben.
Dann kommen wir zu der Funktion und zu den Verfahrensformen. Da geht es bei dem Europäischen Gerichtshof darum, dass der dafür zuständig ist, die Wahrung des Rechtes zu überwachen und die Auslegung und die Anwendung der Gründerverträge zu überwachen. Gründerverträge, da wäre dann zum Beispiel Stichwort Vertrag von Lissabon. Wenn die Kommission etwas macht, wo dann jemand sagt, Mensch, wenn ich jetzt in den Vertrag von Lissabon gucke, das dürft ihr doch eigentlich gar nicht, die Befugnis habt ihr nicht. Das wäre dann ein Fall für den EuGH. Und das betrifft einmal das primäre und sekundäre Recht. Also primär, das ist das, was ich gerade erklärt habe, die Vertragsgrundlagen, wenn da etwas mit den Vertragsgrundlagen, wenn es da eine Streitigkeit gibt über zum Beispiel Zuständigkeiten, dann wird das vom EuGH entschieden. Das Sekundäre, das sind dann die Rechtsakte, die von den Organen erlassen werden. Da geht es dann um Gesetze, wenn nach dem Gesetzgebungsprozess in der Europäischen Union ein Gesetz verabschiedet ist, dann aber jemand sagt, Mensch, das ist aber eigentlich überhaupt nicht im Rahmen dessen, was ihr entscheiden dürft. Das wäre dann auch ein Fall für den EuGH. Der EuGH hat auch die Rechtsaufsicht über die Innen- und Justizpolitik. Kurz gesagt ist da aber ausgenommen polizeiliche Maßnahmen und Strafverfolgungsbehörden von den Mitgliedstaaten und Maßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit. Das würde dann hauptsächlich auch Polizeieinsätze betreffen. Da haben die Nationalstaaten immer noch die höchste Entscheidungskompetenz, also die Gerichte der Nationalstaaten, wenn es da zu Streitigkeiten kommt über beispielsweise war der Polizei an Einsatz angemessen und solche Fragen. Da hat der EuGH dann keine Kompetenzen. Mhm. Keine Kompetenzen hat er auch nicht bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Das Ganze kennen wir schon aus anderen Folgen des Podcasts. Bei der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es ja immer noch die einstimmigen Entscheidungen. Heißt nicht supranational organisiert, also die Mitgliedstaaten haben da immer noch die volle Souveränität und dementsprechend ergibt es dann auch Sinn, dass dann der Gerichtshof da auch nichts entscheiden kann gegen den Willen der Mitgliedstaaten, da sie da selber noch den Hut aufhaben, wenn man das so bildlich einmal sagt. So, dann gibt es 2 Arten von Streitigkeiten beim Europäischen Gerichtshof. Das sind verfassungsrechtliche Verfahren. Das wäre einmal die eine Art, die erste Art. Das betrifft Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen. Beispiel wäre jetzt so aus dem Stegreif, Europäische Kommission verklagt Deutschland.
Deutschland verklagt die Europäische Kommission.
Oder ne, und ja. Solche hin und her, das wären dann die verfassungsrechtlichen Verfahren. Und die Beispiele, die kommen dann später noch ein bisschen dazu. Das zweite wären dann die verwaltungsrechtlichen Verfahren. Das ist dann zwischen den Organen. Was sind Organe? Das heißt einfach die Kommission, das Parlament, der Rat, das sind die Organe der EU. Also zwischen Organen und Individuen. Also Mandy kann die Kommission verklagen.
Ja, unbedingt.
Oder das Parlament oder wie auch immer. Dazu zählen dann auch die Streitigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren Beschäftigten. Dafür gibt es ja noch das separate Gericht. Das hatten wir ja schon einmal kurz angesprochen. gesprochen.
Kommen wir mal zu den wichtigsten Verfahren und zu den unterschiedlichen Klagearten vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir haben zum Beispiel die Vertragsverletzungsklage. Die Vertragsverletzungsklage ist zum Beispiel, dass die Kommission einen Mitgliedstaat verklagen kann, wenn die Kommission denkt, dass dieses Mitglied gegen Unionsrecht verstößt. Andere Mitgliedstaaten können auch Klage einreichen. Dieses wird aber in der Regel nicht so wahrgenommen, kommen wir aber auch nochmal dazu. Stichwort Maut wieder. Vor einer solchen Klage gibt es immer ein Vorverfahren. Das ist der Versuch, den Streit außergerichtlich beizulegen. Das funktioniert nicht immer. Wir haben, wie schon angekündigt, einige Beispiele für euch mit rausgesucht. Unter anderem hat die Europäische Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gewonnen, zum Beispiel wegen zu hoher Luftverschmutzung in den deutschen Städten oder auch wegen zu hohen Nitratwerten im Grundwasser. Die Europäische Kommission hat da gesagt, Deutschland setzt sich nicht genügend ein bei der Umsetzung der Richtlinie. Und da hat der EuGH der Europäischen Kommission Recht gegeben, weil Deutschland ganz eindeutig mit zu hohen Nitratwerten gegen die geltende Wasserrahmenrichtlinie verstoßen hat.
Das bedeutet einfach, dass die EU ein Gesetz hat, so und so viel Nitrat darf maximal im Boden sein, und das ist dann einfach nicht eingehalten worden und in vielen Bereichen dann oder in vielen Gegenden war das dann deutlich über diesem Maximalwert und dementsprechend.
Landwirtschaft zum Beispiel, ne?
Ja, da hat die Landwirtschaft viel mit zu tun und Gülle auf den deutschen Feldern, da kommt dieses Nitrat viel her und gelangt dann letzten Endes ins Grundwasser. Und das sind dann landwirtschaftlich sehr starke Regionen, Stichwort Niedersachsen, sind dann davon betroffen. Aber es ist auch nicht nur Niedersachsen, aber wie gesagt, die Landwirtschaft ist dann da Teil dieser zu hohen Nitratwerte.
Kommen wir zu unserem angekündigten Beispiel der deutschen Maut. Wir haben da für euch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Bei dem Einspieler handelt es sich um eine Sendung der Talkshow von Markus Lanz vom 23.01.2020, also schon fast 4 Jahre her. Und es geht bei dem Einspieler um eine Diskussion zwischen Lanz und dem damaligen CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Ich sage Ihnen, ich lasse nicht zu, dass hinter vorgehaltener Hand oder an Rednerpulten alle Repräsentanten der Verkehrspolitik, egal welcher Couleur, seit Jahren sagen, das Gerechteste wäre mit der besten ökologischen Lenkungswirkung eine Pkw-Maut.
Für alle?
Für alle.
Oder für Ausländer?
Das war ja diese Pkw-Maut.
Nein. Das war aber genau. Bitte, nein. Das ist genau der Punkt. Mhm.
Schauen Sie sich einfach einmal die Maut
in Österreich an. Wenn es für alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen.
Ja, natürlich wäre es für alle gewesen. Natürlich.
Sie hätten Sie Deutschen, Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig
Märchen erzählen. Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalanwalts.
Wir reden jetzt auf dem Niveau.
Wir haben den Einspieler jetzt schon häufiger gehört und trotzdem ist es immer wieder spannend, sich das anzuhören. Herr Scheuer hat eine andere Auffassung als der EuGH und er schließt sich dem Generalanwalt mit an seiner Beurteilung der ganzen. Aber Finn, ich glaube, wir sollten noch mal so ein bisschen das Desaster um die Pkw-Maut in Deutschland noch mal zusammenfassen.
Ja, Markus Lanz hat da ja auch den Finger in die Wunde gelegt und versucht mehrfach nachzubohren. Was für eine Maut war das denn jetzt? War das eine Ausländermaut oder eine Maut für alle? Und Herr Scheuer hat dann da natürlich gesagt für alle, weil das auch so vom EuGH natürlich gewollt wäre. Aber um von vorne anzufangen, also wie gab es diese Idee, eine Pkw-Maut in Deutschland einzuführen? So, dafür muss man ein bisschen nach Bayern gucken. Die CSU, das ist ja auch die Partei von Herrn Andreas Scheuer, und Herr Scheuer kommt aus Passau, also sehr dicht an der österreichischen Grenze dran. Und die CSU hat und die bayerischen Wähler haben sich ein bisschen daran gestört, dass sie, wenn sie denn den Nachbarn Österreich besuchen, dass sie dann die Maut in Österreich zahlen müssen.
Aktuell sind das Preise von 96,40 Euro pro Jahr oder 8,60 Euro für einen Tag.
Ja, also um da einen kleinen Eindruck zu bekommen, 2 Monate circa 30 Euro, 10 Tage circa 11 Euro. Also Das sind die Preise, um die es da geht. Richtig. Und wenn man dann in den Urlaub nach Italien fährt und durch Österreich durch, dann muss man diese Preise bezahlen. Und da hat die CSU sich gedacht, Mensch, das können wir auch. Wenn wir jetzt auf unsere Straßen gucken, da fahren auch viele andere Europäer längs. Und die zahlen in Deutschland keine Steuern, die zahlen natürlich in ihren Heimatländern Steuern. Dementsprechend wäre es ja nur fair, wenn alle sich an den guten Straßen, die wir in Deutschland haben, an deren Finanzierung beteiligen. Nicht überall sind sie noch so gut, ne? Da fehlen auch einige Investitionen, aber anderes Thema. Also, was hat die CSU gemacht? Sie hat im Bundestagswahlkampf von 2013, hat sie dann mächtig Stimmen gesammelt mit dem Thema, wir führen die Maut in Deutschland ein. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, den Herr Lanz da gemacht hat. Sie haben nämlich mit Ausländermaut geworben.
Ja, sie wollten die deutschen Wähler nicht vom Kopf stoßen, so von wegen, wir führen eine Maut ein, wo dann auch der Deutsche noch zahlen muss, sondern sie haben ganz eindeutig gesagt, es soll eine Ausländermaut werden.
Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch der erste Teil des Schritts in das Unglück, wenn man das mal so sagen kann. Also die Idee, ausländische Fahrer sollen die Maut auf der Autobahn bezahlen. Und was ist dann der Trick dahinter? Die Deutschen, die werden entlastet, indem man dann mehr oder weniger gleichzeitig die Kfz-Steuer senkt. Bedeutet, die Idee ist, die deutschen Autofahrer landen bei plus minus null. Und der österreichische Autofahrer, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wenn der dann nach Deutschland fährt, der wird dann endlich zur Kasse gebeten, um das so ein bisschen populistisch zu formulieren.
Also sie hatten das für sich schon auf dem Plan, dass man nicht die Deutschen aus der Mautzahlung rausnehmen konnte. Ne? Also sie waren sich schon bewusst, sie müssen alle gleich behandeln. Deswegen sollten auch die Deutschen das mitbezahlen, die Maut. Aber dann kam der Hinkefuß, ne? Um ihre Wähler zu behalten, dass sie dann mit dem Versprechen, dass sie die Kfz-Steuer senken würden. Und so würde das für uns zumindest als deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer plus minus null werden.
Ist ja auch verständlich als Politiker. Also Wahlschlager wird das natürlich nicht, wenn ich mich hinstelle und sage, ich mache für euch das Autofahren alle teurer. Und dementsprechend dann diese geniale Idee, um es ein bisschen übertrieben zu sagen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Österreich hat geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Was war der Grund für die Klage? Und zwar wurde gesagt, mit einem Vertragsverletzungsverfahren, diese Mautpläne in Deutschland, die verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot des EU-Rechts. Was ist dieses Diskriminierungsverbot? Das bedeutet, die EU-Bürger, die sollen alle gleich behandelt werden und es soll keine Benachteiligung nach Nationalitäten geben.
Die Ösis haben es relativ clever gemacht mit ihrer Klage. Die haben also nicht gesagt, die Maut ist nicht richtig an sich, ne, dass Deutschland eine Maut einführt, weil das hätten sie nicht machen können. Sie sagen aber, die Art und Weise, wie es eingeführt werden soll, das ist Diskriminierung.
Weil, das ist die österreichische Argumentation, keine Gleichbehandlung. Also gegen das Diskriminierungsverbot verstößt das, weil die deutschen Autofahrer werden ja entlastet, aber alle anderen EU-Bürger nicht und dementsprechend keine Gleichbehandlung. Jetzt kommen wir zu dem einen Punkt, den Andreas Scheuer auch gegen Ende von unserem kleinen Einspieler gemacht hat. Er folgt der Einschätzung des Generalanwalts. Was ist da der Hintergrund? Also der Generalanwalt des EuGH, wir haben ja schon erklärt, dass dieser Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof einen Entscheidungsentwurf ausarbeitet und der wird dann in aller Regel von den Richtern angenommen.
Das habt ihr jetzt eben gerade nicht gesehen. Finn hat bei in aller Regel seine Ausführung in Anführungszeichen gesetzt. Genau, das ist die richtige Art und Weise. In aller Regel sind die Richter immer den Ausführungen des Generalanwalts gefolgt.
Aber liegt auch daran, dass er ja neutral sich die Fälle alle anschaut und dann neutral, ähnlich wie die Richter, dann gucken soll, wie muss man hier entscheiden.
Aber jetzt kommt der nächste Hinkefuß, der nächste Schritt ins Unglück von Andreas Scheuer.
Das Gericht hat aber überraschenderweise anders geurteilt. Und zwar war dann das Urteil, dass die Pläne für die Mauteinführung in Deutschland eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit darstellen. Und das Ganze verstößt gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und freien Dienstleistungsverkehrs. Das heißt, die Maut wurde abgelehnt, weil die wirtschaftliche Hauptlast, die wirtschaftliche Last dieser Abgabe würde tatsächlich alleine auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegen. Das ist die Begründung des Gerichts. Ganz einfach gesagt, die Deutschen tricksen, die Deutschen entlasten und zahlen am Ende nicht mehr, nur alle anderen EU-Bürger zahlen mehr und das ist nicht Gleichbehandlung.
Das ist richtig. Und nun kommen wir nochmal zum Skandal, auch um die Art und Weise, wie sich der damalige Politiker Andreas Scheuer, Verkehrsminister, das vorgestellt hatte und was er so gemacht hat. Der Skandal war...
Also in der Entscheidung an sich liegt ja noch kein Skandal. Das ist ja...
Nö, hätte man nochmal nacharbeiten können oder
hätte man nochmal überarbeiten können.
Man hätte das ganz und gar anders machen können, aber gut... Jetzt ist es so, wie es ist.
Es ist so, wie es ist. Wo ist jetzt das Problem und der Skandal? Andreas Scheuer hat natürlich, um das Ganze vorzubereiten, die Betreiber der Maut schon mit, da hat er schon die Verträge unterschrieben für die zukünftigen Betreiber der Maut in Deutschland. Das sind, könnte man jetzt sagen, lustigerweise, auch diejenigen Betreiber, die in Österreich die Maut betreiben. War so ein bisschen die Idee, das System in Österreich funktioniert ja gut. Können wir dann in Deutschland mit denen dann auch machen. Und diese beiden Firmen, die können das dann auch in Deutschland umsetzen. So, was ist da jetzt passiert? Er hat diese Verträge unterschrieben und danach kam aber erst das Urteil. Also Herr Scheuer hatte nicht die Geduld oder wollte nicht geduldig sein, man weiß es nicht. Er selber sagt da ja auch nicht zu viel zu.
Das ist wahrscheinlich auch besser für ihn.
dass diese Verträge einfach vor der Verkündung des Urteils unterschrieben wurden.
Und das, obwohl die Betreiber die Möglichkeit eingeräumt haben. Ne? Also das ist der nächste Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht haben. Selbst die Betreiber haben, wie es dann später rauskam, noch
durch den Mailverkehr und den Untersuchungsausschuss.
Also er hätte nicht unbedingt gleich die Verträge unterschreiben müssen.
Ja, die Betreiber selbst sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, Herr Scheuer, wir können auch das Urteil abwarten. Mhm. Herr Scheuer hat sich wie auch immer diese Entscheidung dann kam, Herr Scheuer hat auf jeden Fall letzten Endes diese Verträge trotzdem vorher unterschrieben. So, was ist dann passiert, nachdem dieses Urteil kam? Danach hat Herr Scheuer dann diese Verträge aufgekündigt mit den Betreibergesellschaften. So, aber so funktioniert natürlich ein Vertrag nicht. Vertrag ist rechtlich bindend und dementsprechend haben dann die Betreiberfirmen in dem Falle dann im abstrakten Sinne die Bundesrepublik Deutschland darauf verklagt, auf Schadensersatz, weil ihnen ja dieser Vertrag einfach weggenommen wurde.
Und haben natürlich Recht dafür bekommen. Ne? Also ist ja richtig. Die haben ja nichts falsch gemacht.
Ja, die hatten die Zusicherung von Herrn Scheuer, dass das Ganze passiert. Und dementsprechend haben sie dann, das ist jetzt aus dem letzten Jahr, gab es dann da die letztendlich gültige Entscheidung, die Bundesrepublik Deutschland muss 243 Millionen Euro Schadensersatz an diese Firmen zahlen. Auch etwas, was den neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Portemonnaie bestimmt, im Portemonnaie seines Ministeriums wehgetan hat, ist natürlich unnötiges Lehrgeld. Und das zeigt natürlich, um jetzt zum EuGH zurückzukommen, die Macht des Europäischen Gerichtshofs. Und das zeigt auch diese Supranationalität, also ein Gericht, das nicht in Deutschland sitzt, hat entschieden und Deutschland muss diese Entscheidung befolgen.
Richtig. Das ist wirklich das Paradebeispiel für eine Vertragsverletzungsklage, wie es für Deutschland nach hinten losgegangen ist, obwohl das auch mit der Maut, ne? Also das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Aber ganz praktisch gesehen, die war auch wirklich schlecht aufgesetzt und also wirklich blöde auch gemacht. Das hätte man cleverer machen können. Die Österreicher haben ja auch eine Maut eingeführt. Die sind da ein bisschen anders rangegangen. Es gibt ja in ganz vielen europäischen Staaten dieses Mautsystem, was mit der Einführung keine rechtlichen Probleme gegeben hat.
Da gibt es auch unterschiedliche Systeme bei den unterschiedlichen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Die Franzosen haben da zum Beispiel ein System, da geht es nach Kilometern. Und in Österreich wird das ja dann pauschal mit dieser pauschalen Vignette bezahlt, egal wie viele Kilometer man fährt.
Abgesehen davon wären die Mauteinnahmen sicherlich auch gut für den Bundeshaushalt gewesen. Ne? Da wollte er bestimmt auch nochmal punkten, dass wir Geld haben im Bundeshaushalt, was aber de facto noch gar nicht geflossen ist.
Ja, und für den Bundestagswahlkampf 2021 wäre das natürlich auch als Politiker ein Wahlkampfschlager gewesen, wieder, wenn man sich hinstellt und sagt, wir haben die Maut erfolgreich eingeführt. Und um bei der Terminologie zu bleiben, die Ausländer bezahlen jetzt die Maut endlich.
Ja. Jetzt ist es ein Schlager für Volker Wissing, der aus seinem Haushalt da die 243 Millionen Euro zahlen kann. Also, das ist das Paradebeispiel für eine Vertragsverletzungsklage am EuGH, die Mauteinführung in Deutschland. Es gibt aber noch andere Klagemöglichkeiten, kommen wir mal dazu. Wir haben als nächste Klagemöglichkeit die Nichtigkeitsklage. Die ist dazu da, zu überprüfen, ob Handlungen oder Rechtsakte der EU-Organe gegen Unionsrecht verstoßen. Also so eine Nichtigkeitsklage können zum Beispiel die Organe mit einreichen oder juristische und natürliche Personen, wenn sie betroffen sind. Auch dafür haben wir einige Beispiele rausgesucht, zum Beispiel Klagen gegen die Regelung der Vorratsdatenspeicherung oder auch eine Klage von Ungarn und Polen. Die reichten halt eine Klage ein gegen den neuen Rechtsstaatsmechanismus.
Der Rechtsstaatsmechanismus ist der neu eingeführte Mechanismus, in dem Länder, die gegen die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien der Europäischen Union verstoßen, mit Geldstrafen bestraft werden können. Was bedeutet das? Also wenn Polen weiter die Unabhängigkeit der Gerichte abbaut, verstoßen sie gegen die Rechtsstaatlichkeit und dann kann die Kommission Gelder, EU-Gelder einbehalten und damit dafür eine, ja, um Druck aufzubauen und eine Art
behalten auch das Geld, ne? Genau. Und man darf das nicht unterschätzen, also Länder wie Polen und Ungarn sind schon nochmal angewiesen auf, also sie nehmen alle das, die europäischen Fördermittel, ne? Ja. Das ist glaube ich schon eine Menge an Geld, die dann in den jeweiligen Haushalten dort fällt. Also, die beiden Länder haben halt den Vorwurf reingebracht, dass die EU-Verträge keinerlei Rechtsgrundlage bieten für diesen vorgesehenen Rechtsstaatsmechanismus und haben gesagt, die Europäische Union überschreitet damit ganz eindeutig ihre vertraglichen Befugnisse. Der EuGH hat dann entschieden und hat gesagt, die EU-Verträge basieren auf dem gegenseitigen Vertrauen der Mitglieder und basieren auf die gemeinsamen Gründungswerte und diese zu achten. Zu diesen unumstößlichen Werten gehören nach dem Urteil des EuGHs auch die Rechtsstaatlichkeit und die Solidarität. Diese Werte der Union seien für sämtliche Mitgliedstaaten prägend. Weiterhin urteilte der EuGH, dass der Rechtsstaatsmechanismus nicht als Bestrafung gesehen wird oder werden soll, sondern dass eigentlich das Ziel des Rechtsstaatsmechanismus ist, eine Regelung zu schaffen, die den Schutz der Werte, sprich Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und, diese Werte schützt.
Also haben Polen und Ungarn diese Klage verloren.
Und das Geld wurde einbehalten.
Jetzt kommen wir in Anschluss mit dem gleichen Thema zur nächsten Klageart und das ist die Untätigkeitsklage. Die können Mitgliedstaaten, Organe, also das Parlament, die Kommission, das sind die Organe, oder normale und juristische Personen können diese Klagemöglichkeit nutzen, die Untätigkeitsklage, wenn sie der Auffassung sind, dass die EU-Organe und Einrichtungen es versäumt haben, tätig zu werden. Das bedeutet, man geht davon aus, dadurch, dass die Kommission zum Beispiel nicht tätig wird, werden die Verträge verletzt. Das Beispiel dafür, da bleiben wir tatsächlich bei Polen und Ungarn, ist das Parlament. Das ist auch etwas, was recht einmalig ist, dass das Parlament, das die Kommission...
Ich kann mich nicht daran erinnern.
Dass ich meine, einmal war. Oder keinmal kam es vorher vor. Auf jeden Fall ein sehr einmaliger Vorgang. Das Parlament hat die Kommission vor dem EuGH Ende 2021 verklagt. So, Anfang 2021 ist dieser Rechtsstaatmechanismus in Kraft getreten. Der hängt damit nämlich zusammen, denn das Parlament hat die Kommission verklagt, dass sie diesen neuen Rechtsstaatmechanismus zur Ahndung von Rechtsverstößen in den EU-Ländern nicht angewendet haben.
Also die sollten gleich loslegen, ne? Aber man muss sagen, die Kommission war cleverer.
Ja, sie wollte nämlich noch nicht damit loslegen. Da sind wir auch wieder bei unserem Beispiel mit Andreas Scheuer. Denn auch unter anderem unter der damaligen Kanzlerin Merkel hat Merkel darauf bestanden oder ihre Linie durchgesetzt, dass man erst von diesem Mechanismus Gebrauch macht, wenn diese Klage, die Ungarn und Polen gegen diesen Mechanismus eingereicht haben, wenn die abgewiesen wurde.
Heißt, also wenn das Urteil gefällt wurde.
Ja.
Richtig.
Ne, hätte
also, ja auch zugelassen.
Ja, dann hätte man den sowieso nicht benutzen können. Ne? Aber man war schlauer und hat gesagt, wir benutzen das erst, wenn wir wissen, dass das nicht von dem EuGH wieder weggenommen wird. So, und das Parlament wollte aber nicht darauf warten. Das Parlament wollte, und in dem Fall ging es dann auch wieder um Ungarn, wollte, dass die Kommission das jetzt auch anwendet, weil sie, in der Theorie hätte sie ja das Recht schon dazu gehabt. Das ist ja nur eine strategische Entscheidung gewesen. Wir warten lieber, bis wir vom Gericht auch die Bestätigung haben,
dass das alles korrekt
und alles möglich ist. So. Und dann hat das Parlament diese Untätigkeitsklage eingereicht, um Druck auszuüben, könnte man sagen.
Auf die Kommission.
Ja. So, was ist dann passiert? Diese Klage wurde dann 2022 vom Parlament wieder zurückgezogen. Also es gab gar keine Entscheidung vor dem EuGH, weil, da kommt wieder das andere Verfahren, weil dann Ungarn und Polen ihr Verfahren gegen den Rechtsstaatmechanismus verloren haben. Heißt, die Kommission hat dann angefangen, den auch zu benutzen, weil sie sich dann sicher war, das ist alles rechtens. Und dann hat das Parlament gesagt, gut, dann brauchen wir auch nicht mehr zu klagen.
Also, weitreichende Entscheidung auch da vom Europäischen Gerichtshof. Das war eine Klagemöglichkeit. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Es gibt auch sogenannte Vorabentscheidungsverfahren. Das ist auch, glaube ich, auch gut fürs Kreuzworträtsel, ne? Vorabentscheidungsverfahren. Die dienen der Sicherstellung der einheitlichen Auslegung und Anwendung des Unionsrechts. Das heißt, nationale Gerichte stellen bei schwierigen, nicht sicheren Fällen, wo so Fragezeichen mit auftauchen, einfach ihre Fragen an den EuGH.
Um dann diese Antwort, die der EuGH gibt, dann zu nutzen, um ihre Entscheidung darauf zu basieren. Genau.
Richtig, also will ja auch kein Gericht eine Entscheidung treffen und dann wird das Ding nachher vom EuGH wieder einkassiert. So, ne? Also sie haben auf jeden Fall diese Möglichkeit, dass sie vorab beim EuGH die Anfrage stellen. Und wir haben auch da ein Beispiel, ich sag mal den korrekten Namen für alle diejenigen, die dieses Beispiel mal suchen wollen im Internet, weil das liegt zwar schon länger zurück, aber hat halt erhebliche Auswirkungen auf EU-Recht und nationales Recht. Und zwar geht es dabei um den Fall Costa gegen ENEL. Das ist der Fall C-6-64. Dieser Fall hat, wie ich gerade schon sagte, erhebliche Auswirkungen auf die Vorrangigkeit des EU-Rechts gegenüber nationales Recht. Worum ging's?
Also Herr Costa, ein italienischer Staatsbürger, der wollte gegen diese Elektrizitätsgesellschaft ENEL klagen, weil die haben ihm eine Tariferhöhung geschickt. Die haben also die Preise erhöht. Mhm. Und die haben dafür sich auf ein nationales Gesetz, also ein italienisches Gesetz, haben sie sich darauf berufen, um das zu machen. So, und der Herr Costa war damit aber nicht ganz einverstanden und hat dann geklagt dagegen. Und zwar waren sich dann im Zuge dieser Klage die italienischen Gerichte nicht sicher, welches Recht sie jetzt anwenden müssen. Müssen sie jetzt das italienische Recht anwenden oder das europäische Recht? Und dann haben sie bei dem Europäischen Gerichtshof mit einem Vorabentscheidungsverfahren so eine Art Frage gestellt: Wie müssen wir entscheiden? Welches Gesetz benutzen wir, um zu entscheiden?
Und da gab es halt 1964, so lange ist der Fall schon her, diese eindeutige Aussage oder das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, was richtungsweisend ist, auch bis heute rein. Und zwar entschied der EuGH bei diesem genannten Fall, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, europäisches Recht vor nationalem Recht anzuwenden. Und dass dies auch dann gilt, wenn das nationale Recht vor dem Inkrafttreten des EU-Rechts erlassen wurde. Sprich also, wenn das EU, das italienische Recht jetzt schon von anno dazu mal gewesen ist und EU-Recht ist ja erst später gekommen, selbst dann gilt das EU-Recht. Dieses Urteil vom EuGH festigte das Prinzip der Vorrangigkeit des EU-Rechts und ist ein grundlegendes Urteil in Bezug auf die Auslegung und Anwendung des europäischen Rechts in den Mitgliedstaaten. Der Fall Costa gegen die Elektrizitätswerke demonstriert auch nochmal, wie so ein Vorabentscheidungsverfahren dazu dienen kann, Klarheit auf die Anwendung von EU-Recht in den Nationalstaaten mit reinzubringen.
Auf jeden Fall ein wegweisendes Urteil für die Auslegung europäischen Rechtes und die Wertigkeit des europäischen Rechts gegenüber nationalem. Dann einmal ein kleines Fazit zum Europäischen Gerichtshof. Nachdem wir uns jetzt diese verschiedenen Verfahrensweisen, Verfahrensmöglichkeiten angeschaut haben. Also der Europäische Gerichtshof hat eine Motorenrolle in der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union und in der Geschichte der Integration. Dazu zählt, wie wir ja schon gerade einmal angesprochen hatten, dieses bedeutende Urteil zur Vorrangigkeit des europäischen Rechts. Und dann gibt es auch ebenfalls Anfang der 1960er Jahre ein Urteil, das die direkte Wirkung des Unionsrechts auf die Individuen festgestellt hat. Also einfach dargestellt, das Recht der Europäischen Union betrifft uns alle als Individuen direkt.
Als Beispiel ist hier die Entscheidung bei Van Gent und Loos, haben wir da nochmal rausgesucht. Wer Interesse hat, kann das gerne mal googeln im Internet. Ich weiß nicht, wollen wir das in den Shownotes mit verlinken?
Können wir auch gerne den Shownotes mit verlinken, ja. Dann gibt es noch den Leitspruch in dubio pro communitate. Das ist Latein und bedeutet einfach im Zweifel für die Gemeinschaft oder im Zweifel für Europa in dem Sinne. Heißt, der Gerichtshof hat, wenn er
Zweifel hat.
Wenn er Zweifel hat, dann wird immer für die europäische Integration und für Europa entschieden.
Nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern im Zweifel für die europäische Integration.
Ja, also im Zweifel integrationsfreundlich entscheiden. Und das hat auch ein bisschen zu Kritik geführt, weil viele Menschen sagen, okay, das macht das Ganze ein bisschen zu politisch. Das haben wir ja auch mit dem Bundesverfassungsgericht, ne? Das mit dem Urteil zum Bundeshaushalt. Ne? Nicht nur Andi Scheuer hat den Bundeshaushalt ein bisschen verschoben, auch das Bundesverfassungsgericht. Und wir kennen uns jetzt aus, wie aufwendig das ist, diesen Haushalt im Nachhinein zu überarbeiten. Und deswegen wird den Richtern eine aktive Rolle in der Politik zugesprochen, ne? Weil man solche Entscheidungen treffen kann, die so weitreichend sind, dass sie die Politik so stark beeinflussen. Ne? Beispiel, haben wir die Maut oder haben wir sie nicht?
Haben wir sie nicht. Ne? Kommen wir nochmal zurück auf die Arbeitsweise des Europäischen Gerichtshofs. Der Gerichtshof ist kein aktives Organ. Er ist sogenannt reaktiv, das heißt, wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Er wird also nur aktiv, wenn tatsächlich eine Klage eingereicht wird. Sowohl der Europäische Gerichtshof als auch das Gericht können, also bei beiden Einrichtungen kommen nur in Sonderfällen die 27 Richter zusammen. Normalerweise sind es weniger, die sich in sogenannten Kammern zusammensetzen. Die Entscheidungen, die dort getroffen werden in den Kammern, sind meist einvernehmlich und die einfache Stimmenmehrheit ist dort auch möglich.
Das kennen wir auch aus einigen anderen EU-Institutionen. Selbst wenn sie da eine Art von Mehrheitsentscheidung eingeführt haben, dann wird meistens noch gesucht, trotzdem was zu finden, wo alle sagen, stimme ich am Ende doch zu. Also ähnlich wie bei anderen EU-Institutionen, auch bei den Richtern.
Um die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern. Der EuGH hat ja seinen Generalanwalt oder hat Generalanwälte. Das hatten wir eingangs schon gesagt. Und Andreas Scheuer hat ja dem zugestimmt, dass er eher mit dem Generalanwalt mitgehen kann. Dieser erstellt die unparteiischen Entscheidungsvorschläge, die nicht bindend sind, jedoch häufig befolgt werden. Ausnahmen bestätigen die Regel, gerade für Deutschland, und wieder den Finger in die Wunde, deutsche Maut. Bei dem Gericht, nicht bei dem Gerichtshof, sondern bei Gericht übernehmen die Richter diese Aufgabe selbst, weil sie haben halt keine Generalanwälte. Es gibt öffentliche Verhandlungen, aber auch interne Beratungen, die dann nicht öffentlich sitzt. Der EuGH hat seinen Sitz in Luxemburg. Und
Wie bei allen anderen europäischen Institutionen gibt es dann die Übersetzung in die anderen EU-Amtssprachen, genau, wenn das denn benötigt wird natürlich. Und die interne Arbeitssprache von den Richtern ist tatsächlich Französisch.
Richtig. So, das soll es eigentlich gewesen sein zum Europäischen Gerichtshof, der wirklich spannende, das sind ja nur einige Beispiele, die wir rausgesucht haben, der hat wirklich spannende Entscheidungen getroffen, auch in Bezug zum Sport und. Also da lohnt Bier, genau. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen in den Urteilen und dann mal zu gucken, wie richtungsweisend die auch für uns in Deutschland gewesen sind.
Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt unseren Podcast natürlich gerne abonnieren und auch teilen mit anderen und weiterverlinken. Ihr habt in den Shownotes noch einmal die Links zu unserer Online-Präsenz, einmal unsere Internetseite, Facebook, das ehemalige Twitter, Instagram und YouTube. Und natürlich noch einige andere Links, zum Beispiel zu der Europäischen Bürgerinitiative verlinkt. Die findet ihr auch in den Shownotes.
Das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.